Es fiel mir wieder ein in der Vorbereitung auf die Predigt über den Text, um den es heute geht. Dieses Erlebnis, das ich hatte, es mag vielleicht 10 Jahre her sein, als wir Besuch hatten, wohnten wir ja noch nicht hier, und mein ältester Sohn schnurstracks auf die beiden Autos zuging, als der Besuch sich verabschieden wollte. Das eine Auto, unser alter silberner Passat, der in die Jahre gekommen war und so langsam auch mal ausgedient hatte. Er machte dann auch nicht mehr lange. Das andere Auto, ein VW-Bus, Multivan, ziemlich neu, tolle Ausstattung. Ich brauche kein anderes Auto. Also wenn man mich nach einem Traumauto fragt, ist es so ein VW-Bus. Ja, die kosten ja heute auch schon ein Vermögen. Mein Sohn tritt zwischen die beiden Autos, klopft auf unser Auto und sagt, das ist unser Auto. Oh, habe ich gedacht, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Man würde jetzt normalerweise, wenn man auf irgendwas stolz sein will, doch auf das andere Auto zeigen. Die anderen Kinder hätten Grund gehabt zu sagen, das ist unser Auto, wenn man da was herzeigen will. Aber nein, es ging ihm gar nicht um die Qualität des Fahrzeugs. Die konnte er ja auch gar nicht beurteilen. Es ging ihm darum, das ist das Auto seiner Familie. Mir war sofort klar, jetzt hast du ein Bild für die Gemeinde Gottes bekommen. Es gibt ja so viele, viele Menschen, die enttäuscht von christlichen Gemeinden sind. Von der Kirche und von sonst wem. Es gibt ja auch allen Grund dazu. Also es passiert wirklich vieles in Gemeinden, was nicht passieren dürfte, wenn man dann von irgendeinem sich selbst gesuchten Maßstab ausgeht. Und es laufen auch Dinge wirklich schief, wo man sagen muss, das passt auch nicht zum christlichen Glauben. Andererseits sind diese Enttäuschungen vielfach auch damit verbunden, dass wir uns eine falsche Vorstellung davon gemacht haben, wie es in christlichen Gemeinden eigentlich auszusehen habe. Im heutigen Predigtext habe ich einen Ausweg gefunden. Einmal aus der Enttäuschung über das Wirkliche, was auch tatsächlich nicht so sein dürfte. Und andererseits auch den Ausweg aus der Entmutigung, weil man sich ständig vorhält, so müsste es sein. Und es ist ja eben doch nicht so. Spannend. Der Ausweg beginnt damit, dass für einen Christen immer gilt, wie auch immer deine Gemeinde aussieht, es ist Gottes Familie. Ja, für Daniel war die Hauptsache, das ist unser Auto. Ja, das gehört mir mit. Und wenn du zu Gott gehörst, ist die Gemeinde deine Familie. Welche Möglichkeiten die Familie Gottes hat und wohin wir uns auch bewegen können miteinander, das wird uns im Bericht deutlich der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Da hat der Arzt Lukas aufgeschrieben, wie das Leben in der ersten christlichen Gemeinde ausgesehen hat. Wir gucken uns das an unter dem Titel Leben in Gottes Familie. Wir lesen gemeinsam den Text. Apostelgeschichte 2, Verse 41 bis 47. Da hatte der Apostel Petrus eine Predigt gehalten und die Leute fragten, ja, was sollen wir denn jetzt damit machen? Über Jesus hat er gepredigt und er hat gesagt, dann jetzt kehrt um zu Gott. Und dann lesen wir hier, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Da hat eine Predigt durchschlagenden Erfolg. 3000 Menschen an einem Tag. Die werden getauft. Sie lassen sich zurückrufen aus der Abkehr von Gott hin zu dem, der ihnen das Leben geschenkt hat und mit dem es nur gelingen kann. Die Lebensverhältnisse heute bei uns sind ganz andere als damals in Jerusalem. Aber ich behaupte, wir können viel davon für uns gewinnen. Deshalb möchte ich 3 Fragen stellen an diesen Bericht, mit denen wir für uns weiterleben können. Erstens, wovon lebt Gottes Familie? Zweitens, wie lebt Gottes Familie? Drittens, wofür lebt Gottes Familie? Wovon lebt Gottes Familie? Es wird uns hier berichtet, sie waren beständig. Das könnte man übersetzen mit treu, nicht wankelmütig, nicht unzuverlässig oder aber auch mit eifrig, engagiert, ganz bei der Sache. Und zwar in Bezug auf folgende 4 Aspekte. Erstens, sie waren eifrig, beständig, ganz bei der Sache, sich von den Aposteln nahebringen zu lassen, was Jesus gesagt und getan hatte. Ja, interessanterweise nicht noch lauter anderes. Nicht lauter Erklärungen, was man davon alles doch gar nicht ernst nehmen kann und so. Sondern sie ließen sich das von den Aposteln, die es selber erlebt hatten, schildern, wie das mit Jesus ist. Und auch, was über ihn im Alten Testament geschrieben stand. Wir haben das heute schriftlich in der Bibel verfasst. Deshalb wird ja in unseren Predigten auch die Bibel ausgelegt. Und nicht irgendwelche anderen noch so schlauen Gedanken. Und deshalb haben sich Leute wie Martin Luther auch dafür eingesetzt, dass jeder Christ eine Bibel zu Hause haben kann. Damit man dort reingucken kann. Damit wir davon ernährt werden können. Wenn man das hier so liest und wenn man selber als Christ lebt, dann merkt man, es ist geradezu lebenswichtig, immer wieder in der Bibel zu lesen, dorthin zu kommen, wo uns die Bibel erklärt wird. Es gibt ja kein Gesetz, das sagt, wie viel wir Bibel lesen und die Gemeinde besuchen sollten. Wir sollten uns auch hüten, aus gut gemeinten Ratschlägen irgendwelche festgesetzten Regeln aufzustellen, doch wieder irgendwas zu erfinden, was man als Christ noch geleistet haben muss. Aber wenn man mich fragt, ich brauche es, mein Denken ständig wieder davon bewegen zu lassen, korrigieren zu lassen, erweitern zu lassen, was ich in der Bibel lesen kann. Und das möchte ich einfach auch mal so deutlich sagen. Unser Leben ist immer davon geprägt, womit wir uns am tiefsten und am meisten beschäftigen. Immer. Das ist menschlich. Und jetzt kann man sich das aussuchen. Sollen es vor allem die Dinge, die Gedanken, die Maßstäbe sein, das, was uns entgegenkommt von dem, was wir in der Welt so finden, was vielleicht auch aus uns heraus hervorkommt, was wir im Fernsehen gucken können oder in den Zeitungen lesen können? Wie soll man denn damit leben können, was uns eben noch einmal wieder geschildert wurde, dass Anschläge auch hier bei uns passieren könnten? Wie soll man denn dann leben können? Ist das etwas, was die Seele ernährt? Natürlich müssen wir darüber informiert sein. Irgendwie, ganz klar, darum geht es nicht. Aber die Frage ist, was lassen wir zutiefst an uns ran? Und das hat auch damit zu tun, wie viel Zeit nehmen wir uns eigentlich dafür? Auch damit hat das etwas zu tun. Auch die Frage, welche Zeit nehmen wir uns eigentlich dafür? Jemand hat mal gesagt, in einem Orchester stimmt der Musiker sein Instrument vor dem Konzert, nicht nach dem Konzert. Das ist interessant. Nicht jeder ist morgens gleich fit. Hast du es schon mal ausprobiert? Morgens dich Gott auszusetzen und dem, was er sagt. Und wenn es dann nicht geht, ist immer noch die Frage, wie bekommst du es dann hin, das, was dir vielleicht am Abend so wichtig geworden ist, am nächsten Morgen auch noch parat zu haben, wenn der Tag losgeht, wenn es darum geht, dass du das leben kannst jetzt. Das sind so Fragen, die können uns persönlich nicht loslassen und wir können sie auch miteinander bewegen. Dazu haben wir uns unter anderem. Wir brauchen den persönlichen Kontakt mit Gott, auch im Gebet. Auch den Gottesdienst, Bibelgespräche, Hauskreise, was auch immer in Gemeinden zu finden ist, ist ja kein Luxus, den man sich leisten kann oder auch nicht. Lass die anderen das mal machen, für die ist das was. Wir brauchen einander. Vieles kann man sich nicht selber sagen, das können einem nur die Geschwister sagen. Es ist ja wie mit dem Garten, ich sage das immer wieder. Im Garten wächst das, was man nicht haben will, immer von alleine. Ja. Wer was Kultiviertes möchte, muss sich darum bemühen. Das geht nicht anders. Jetzt kann man sagen, oh, ist das wieder eine Leistung. Nee, es ist keine Leistung. Wer einen schönen Garten haben will, der macht das. Wer will, dass es links und rechts und überall hin wächst und verausgabt wird, die ganze Kraft woanders hinkommt, der pflegt den Garten nicht. Deshalb hat Jesus ja wohl gesagt, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, also von dem, was er so an Nahrung zu sich nimmt, sondern von allem, was aus dem Mund Gottes hinausgeht, was Gott mit uns redet. Der zweite Aspekt hat ja damit zu tun, zwei muss ich machen, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Ja, sie waren eifrig, wenn es um die Treffen der Gemeinde ging. Da musste man sie nicht hintreiben. Da gehöre ich hin. Das muss ich doch nicht Woche für Woche neu entscheiden, ob ich zum Gottesdienst gehe oder nicht. Interessant. Das dritte, unter Brotbrechen, was verbrätet wird, können wir wohl zwei Dinge verstehen. Erstens ein gemeinsames Abendessen. Man hat also miteinander gegessen. Und zweitens, wenn dieses Wort so auftaucht, hat das natürlich damit zu tun, dass Jesus das Brot gebrochen hat und dabei gesagt hat, das ist mein Körper, der für euch gegeben wird. Die haben das Abendmahl gefeiert. Machen wir ja auch einmal im Monat. Die haben es jeden Tag gemacht. Na, die hatten es wohl mehr nötig als wir. Wurde ja mal einem Pastor gesagt, als er in eine neue Gemeinde kam und fragte, warum denn hier so selten Abendmahl gefeiert wird. Naja, so sündig sind wir hier nicht. Jesus hat uns ein Denkmal gesetzt mit dem Abendmahl. Das tut, um euch an mich zu erinnern, hat er gesagt. Und sie hielten diese Mahlzeiten mit Freude, lesen wir Vers 46. Sie hielten die Erinnerung brennend wach daran, dass Jesus für sie gestorben ist, sein Leben für sie gegeben hatte. Davon lebten sie eben. Nur davon lebten sie. Wäre das nicht geschehen, wäre kein Leben möglich für uns Menschen. Auch wenn es keiner hören will. Und sie erinnerten sich daran, brennend und wach, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Und Gott die Frage unserer Schuld beantwortet, erledigt hat. Sie beseitigt hat, den Weg frei gemacht hat. Dieses Bewusstsein hat ihr tägliches Leben geprägt. Und aus diesem Bewusstsein entspringt dann auch das vierte Merkmal dieser Gemeinschaft. Sie blieben beständig im Gebet. Mir klingt das noch heute nach, was ich in meiner theologischen Ausbildung einmal nur als Zitat gehört habe. Nie ist ein Christ so auf der Höhe, wie wenn er auf den Knien ist. Nie ist ein Christ so auf der Höhe, wie wenn er auf den Knien ist. Und da ist ja das Beten mit Knien gemeint. Die Jerusalemer Christen beteten. Und man kann jetzt hier natürlich Abhandlungen über das Gebet halten. Vor allem ist es beim Gebet aber so, das kann man jetzt nur machen. Ja, beten lässt sich nur leben. Gott handelt auf unser Gebet hin. Diese Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen. Und es ist schon etwas völlig Normales, Aber gerade weil es so normal ist, natürlich irgendwie auch erschreckend ist, dass auch unsere Gebetsgemeinschaft, die wir sonntags jetzt von 12 bis 12.30 Uhr anbieten, schon wieder einen Schwung verloren hat, nachdem wir so begeistert gestartet waren. Völlig normal. Es ist überall so, wo man mit Gebet zu tun hat. Aber es ist doch komisch unter uns Menschen, oder? Die Audienz beim König und wir haben Wichtigeres zu tun. Das sollten wir mal dem König sagen. Die vier Merkmale machen deutlich, wovon die Christen gelebt haben, nämlich von Jesus und von der Verbindung mit ihm. Und dann wird uns berichtet, es kam Furcht über alle Menschen. Ja, das ist tatsächlich in diesem Fall eine Ehrfurcht, ein Respekt. Und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Ja, Gott hat eingegriffen. Er hat gezeigt, diese Gemeinde gehört mir. Die Leute sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Sie war ein Wegweiser, der auf Jesus zeigte. Hatte doch Jesus tatsächlich gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und die haben das auch noch geglaubt. Wenn Jesus unser Leben prägen und erfüllen darf, dann bekommen wir die Kraft, mit anderen zu leben, sie zu ertragen, auf sie zuzugehen und für sie da zu sein. Das zeigt uns nämlich die nächste Frage, die wir an den Text stellen. Wie lebt Gottes Familie? Diese Christen als Kinder desselben Vaters treffen sich einfach ständig. Im Tempel, der Versammlungsraum der Juden war, das waren die so auch noch gewohnt, in den Häusern. Sie teilten ihre Zeit miteinander. Sie teilten auch ihren Besitz miteinander. Bleibt ja in der Familie. Jesus hatte gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und dabei meinte er nicht, wenn ihr euch alle sympathisch findet. Oder vielleicht meinte er das doch. Sympathisch heißt nämlich, Sym heißt mit und Pathos ist das Leiden. Mitleiden. Wir leiden. Das kennen wir in der Gemeinde, oder? Wir leiden aneinander. Wir leiden miteinander. Hat also tatsächlich, Sympathie hat mit Leiden zu tun. Nicht nur mit ich kann dich leiden, sondern ich kann auch an dir oder für dich leiden. Finde ich interessant. Dieses Wort Sympathie alleine, nachdem wir uns so viel richten, dass unser Leben immer mehr schneller bestimmt als das Denken. Ob wir jemanden sympathisch finden, funktioniert schneller, als dass wir darüber nachdenken, warum und dieses Gefühl in uns hervorkommt. Das ist schon spannend. Und wenn wir dann mit Jesus mal darüber reden, Mensch, das ist doch nicht auszuhalten hier bei uns, dann wird er uns sagen, das, was du meinst, kenne ich. Ich weiß noch viel mehr, du weißt ja noch gar nicht alles. Aber dass das nicht auszuhalten wäre, das glaube ich dir nicht. Ich habe es ausgehalten. Ich habe es bereits ausgehalten. Ich habe bereits mit dir gelitten. Ich habe bereits für dich gelitten. Und für sie übrigens auch. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben, ihr Lieben. Jesus hat uns bereits ausgehalten. Wenn jetzt einer sagt, der ist nicht auszuhalten und mich damit meint, gebe ich ihm menschlich gesehen völlig recht. Meine Frau schafft es jetzt seit 17 Jahren, ich weiß auch nicht wie. Wir haben heute unseren 17. Hochzeitstag, ausgerechnet am Geburtstag von Kuddel. Gratuliere dir ganz herzlich. Ja, wenn einer sagt, du bist nicht auszuhalten, dann sage ich ihm, da hast du recht. Aber ich kenne einen, der schafft das. Mensch, und wenn wir doch zu dieser Familie gehören, dessen, der das schafft, dann können wir es auch miteinander wagen. Ich glaube, dass sie so zusammengelebt haben. Wenn die das nötig hatten, jeden Tag das Abendmahl zu feiern, was meinen wir denn, ob das alles glatt ging? Wissen wir, können wir von den Aposteln schon lesen, dass auch da nicht alles glatt ging, ja, von diesen leuchtenden Gestalten. Darum geht es gar nicht. Sondern die haben Gottes Liebe voneinander gelten lassen. Auch für den, der nicht auszuhalten ist. Und diese Liebe wird immer handgreiflich. Die bleibt nicht auf irgendein inneres Gefühl beschränkt, sondern die hatte mit Hab und Gut zu tun. Mit Zeit, mit dem Ohr. Wenn jemand etwas brauchte, dann gab ein anderer von seinem Besitz her und gab es dem. Es gehört doch sowieso alles dem Vater. Das ist unser Auto. Ich habe Christen erlebt, schon, und nicht wenige, die bereit sind, großzügig auszuteilen, was Gott ihnen gibt. Ich habe da schon sehr viel Gutes von gehabt. Die anderen gerne mit dem, was Gott ihnen aus Liebe schenkt, auch Gottes Liebe zeigen wollen. Und hier ist doch echt ein Punkt, finde ich, der könnte unser ganzes Leben verändern. Wenn wir unseren Besitz nicht mehr als unser für uns gedachtes Eigentum betrachten, sondern frei davon werden und sagen, es gehört dem Vater. Vater, was hast du denn jetzt vor damit? War ja eine Sternstunde damals, ich habe das schon erzählt, in einem Jugendkreis, in dem wir über den Besitz gesprochen haben. Und dann sagte jemand, wieso, das ist doch mein Geld. Und jemand anderes, von dem man das nie erwartet hätte, weil man gar nicht wusste, ob die überhaupt irgendwas mit Jesus anfangen kann, sagte, ja, und wem gehörst du? Das ist spannend. Manche halten diese Darstellung viel zu ideal. Ja, das geht ja gar nicht. Und ob das wirklich so war und so. Dass es so war, glaube ich. Der Arzt würde hier nicht irgendwelche, der ist gewohnt, genau zu arbeiten. Der würde ja nicht irgendwas hier hinschreiben, auch wenn das viele Leute heute meinen. Aber es geht gar nicht darum, ob das für uns zu ideal ist. Gemeinschaft durch Jesus Christus ist kein Ideal, schrieb mal Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Gemeinsames Leben. Es ist kein Ideal, dass wir es zu verwirklichen hätten. Und erst wenn es irgendeinen Maßstab erreicht, ist es da. Nein, christliche Gemeinschaft, also Leben in Gottes Familie, ist eine Wirklichkeit, die Gott bereits durch Jesus Christus geschaffen hat. Wer an Jesus Christus glaubt, gehört zu dieser Familie. Und das dürfen wir jetzt einfach leben. Wir gehören enger zusammen als mit jedem anderen Menschen, den es gibt. Und die ersten Christen leben da jeden Tag von. Das dürfen wir auch. Sie leben jeden Tag davon, dass Gott ihre Schuld, ihr Versäumen vergibt. Und gerade das ermöglicht uns, Gottes Liebe zu glauben, für uns und auch für die anderen. Und dann können wir ehrlich werden miteinander. Jemand hat mal gesagt, wir müssen aufhören, Gemeinde zu spielen. Wir müssen aufhören, Gemeinde zu spielen. Es geht nicht darum, dass jeder vom anderen alles weiß. Da könnten wir nicht mit umgehen. Aber es geht darum, dass deine Geschwister von dir wissen und von dem, was dich wirklich bewegt. Und da habe ich ein ganz banales Beispiel erlebt, das bis heute Wirkung in meinem Leben hat. Nicht nur, weil das, was ich damals gelernt habe, wichtig ist, sondern weil dieser Grundsatz mir klar wurde. Wir haben ja nun unseren 17. Hochzeitstag heute. Das hätte auch schief gehen können, dass wir den nicht erleben. Schon in unserer Verlobungszeit hatten wir immer mal wieder Schwierigkeiten miteinander. Und an einem Tag ging es mir so richtig schlecht. Ich kann dann immer nicht einfach so ein Programm weitermachen. Und ich musste aus irgendeinem Grund in den Fahrstuhl. Ich meine, ich hatte da Arbeitszeit oder was. Und ausgerechnet, während ich da so wie so ein Häufchen Elend im Fahrstuhl stehe, steigt der Assistent des Direktors in den Fahrstuhl. Und dann fragt er mich ungünstigerweise auch noch, wie es mir geht. Wenn man die Frage loswerden will, sagt man gut. Das konnte ich noch nie, muss ich gestehen. Also natürlich kann ich das. Ich wollte das noch nie. Ich habe gesagt, schlecht. Hat er gefragt, was denn los ist. Habe ich ihm kurz gesagt, dass wir Schwierigkeiten haben. Ja, ein Fahrstuhlweg, ja. Der ist nicht so lang. Deswegen konnte man ja auch nicht näher darauf eingehen. Dann sagt er mir einfach, drüber reden. Drüber reden. Hört sich so banal an. Ist ja nicht selbstverständlich, dass man miteinander spricht. Du sag mal, was ist eigentlich zwischen uns? Können wir da mal drüber sprechen? Ja. Sollte dazugehören. Tut es leider oft nicht, komischerweise. Jedenfalls habe ich das dann gemacht. Und tatsächlich kriegten wir das in diesem Fall wieder hin. Und ich hatte was entdeckt. ehrlich zu sein, ist ein Riesenvorteil. Ja, andere gehen dafür eine teure Eheberatung. Ich habe sie so gekriegt. Nur weil ich ehrlich war. Habe ich dauernd erlebt. Bisher. Konnte auch immer wieder mit unserem Studienleiter. Das war so ein Typ, der war tatsächlich etwas ungünstig. Wenn der einen gefragt hätte, wie es einem geht, dann sprach er schon mit dem Nächsten. Ein bisschen blöd. So, trotzdem habe ich etliche Male durch den tatsächlich etwas erfahren, wovon ich den Eindruck hatte, das hat Gott mir jetzt gesagt. Das hat mich doch nicht interessiert, ob der schon wieder woanders war. Ich habe ihm trotzdem gesagt, wie es mir geht. Und dann hat er noch einen Satz gesagt dazu. Und der traf oft genau ins Schwarze. Ja, also lasst uns ehrlich sein voreinander. Nicht, dass jeder alles wissen muss oder dass man immer die Stimmung damit prägen muss, dass es mir jetzt gerade schlecht geht. Darum geht es nicht. Es geht darum, lässt du Gott in dein Leben hineinsprechen, indem du es auch anderen öffnest? Wir ziehen uns ja normalerweise zurück. Aber warum eigentlich, wenn wir uns doch brauchen? Braucht sich keiner beschweren, wenn er keine Hilfe kriegt. Eine Gemeinschaft, in der wir Gottes Liebe füreinander glauben und ehrlich miteinander umgehen, zieht dann auch Kreise nach außen. Das wird deutlich mit der dritten Frage, wofür lebt Gottes Familie? Und da geht es nur um diesen Satz. Man muss sich das mal anhören. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die gerettet wurden, geht um Rettung. Es wurden täglich hinzugefügt. Ich kenne keine Gemeinde, ich habe noch keine Gemeinde kennengelernt, bei der das so ist, außer die. Muss ja vielleicht auch gar nicht so sein, aber das ist ja hier das Verrückte. Der Herr fügte hinzu. Ja, das lag nicht in den Möglichkeiten der Gemeinde, sondern Gott spricht die Menschen an. Gott macht auf sich aufmerksam. Das ist seine Sache. Uns hat er den Auftrag gegeben, zu bezeugen. Nicht in den Berg zu halten damit, sondern es auch deutlich zu machen, was wir an Jesus haben. In einem Lied heißt es, haben wir gerade am Mittwoch gesungen im Bibelgespräch, Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. Dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt und noch in ganz andere Dinge hinein. Gott sehnt sich nach den Menschen, die noch nicht mit ihm leben. Und die Frage ist, ob wir bereit sind, diese Sehnsucht mitzuleben. Der ehemalige Präses des Gnadauer Verbandes, zu dem wir ja so als Dach in unserer evangelischen Kirche in Deutschland gehören, hat mal gefragt in einem Heft, ob uns die Menschen, die ohne Jesus verloren gehen, wirklich am Herzen liegen. Sodass wir kreativ werden würden, um Wege zu finden, wie wir ihnen die Rettungsbotschaft so sagen können, dass sie es verstehen. Das ist ja nicht bei jedem gleich. Und das wird heutzutage immer einzeln, immer nur noch denkbar sein. Gottes Familie lebt die Sehnsucht des Vaters aus, alle in Ewigkeit bei sich zu haben. Das ist wichtiger als alle eigenen Ansprüche auf unseren Besitz, auf unsere Zeit, auf unsere Fähigkeiten und auf unser Herz. Gottes Familie lebt einzig und allein von Jesus. Sie gibt weiter, was Gott ihr schenkt. Sie setzt sich dafür ein, Zuwachs zu bekommen. Und für einen Menschen als zu Gottes Familie zu gehören. Amen. Wir singen gemeinsam ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, für den, der sein Leben für uns gegeben hat, nämlich.